Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen hier im 81. Game Talk. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute werden wir ein Spiel besprechen, das relativ aktuell ist. Wer den Titel schon gelesen hat, der weiß, worum es geht. Wir werden reden über Marvel's Spider-Man. Ein doch sehr erfolgreicher Exklusivtitel für die PlayStation 4. Und wie fast immer, muss ich ja neuerdings sagen, bin ich nicht alleine hier im Game Talk. Ich darf eine, ja, altbekannte Stimme wieder hier in der Sendung begrüßen. Er war schon zweimal hier, ist aber ein bisschen länger her. Hallo Fabrice.
Hallo Joel, es freut mich, wieder mal Gast zu sein und über ein durchaus tolles Spiel sprechen zu dürfen.
Wir haben gerade nachgesehen vor der Aufnahme, das war im 2016, April 2016, als du das letzte Mal hier in der Sendung warst. Entsprechend für Hörer, Hörerinnen, die erst hier später zum Game Talk gefunden haben, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Fabrice Hens. Ich bin am ehesten bekannt über oder für die Seite insidegames.ca, für die ich seit einigen Jahren freelance-mäßig vor allem Reviews, zum Teil auch Erfolge und Trophäenleitfäden am Schreiben bin. Ansonsten bin ich, sofern es die Zeit zulässt, ein Vielspieler und Erfolge-Trophäenjäger. Ja, das fasst wohl gut zusammen.
Die Seite insidegames.ch werde ich natürlich nach wie vor verlinkt haben in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist gametalk.fm/spider-man. Bevor wir einsteigen, doch schnell die Frage an dich. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Spider-Man?
Für mich sind die hauptsächlichen Erfahrungen eigentlich nur die inzwischen doch diversen Filmreihen zu Spider-Man. Also angefangen mit der Trilogie mit Tobey Maguire über die beiden, ja, ich würde mal sagen, für mich eher mäßigen Amazing Spider-Man-Teile bis natürlich jetzt Spider-Man im MCU. Sowohl im eigenständigen Film als auch im Universum als Ganzes. Sonst, was Cartoonserien, Comics oder sogar auch Spiele angeht, bin ich wenig bewandert, muss ich zugeben.
Hier schnell als Ergänzung, MCU für Unwissende, das ist das Marvel Cinematic Universe, das ja in den letzten Jahren so ziemlich aufgeblasen wurde. Von meiner Seite, ich bin nicht der große Comic-Leser, gar nicht. Ich habe jetzt im Zuge dieser Episode ein bisschen was durchgeblättert, aber das war's dann. Meine ersten Berührungspunkte mit Spider-Man waren wahrscheinlich die Cartoons am Wochenende, am Morgen, als ich noch viel, viel jünger war. Dann habe ich auch noch in eine neuere Cartoonserie reingeguckt auf Netflix. Die hat mir dann aber ziemlich schnell nicht mehr gepasst. Dann habe ich die auch gleich sein lassen. Natürlich habe ich die Filme gesehen. Und ich habe auch noch ein, zwei Spider-Man-Spiele gespielt. Zum einen irgend so ein lahmes Gameboy-Spiel, über das ich jetzt hier gar nicht groß reden will. Zum anderen eines, das viel relevanter sein wird. Ich werde wahrscheinlich in dieser Episode noch einige Male darauf zurückkommen. Ich spreche von Spider-Man 2, das Spiel zum Film. Wahrscheinlich eines der wenigen guten Filmlizenzspiele, die es so gibt. Das kam 2004. Treyarch und gespielt habe ich es auf der PlayStation 2 und es hat mir ziemlich gut gefallen. Warum? Ja, weil es war wahrscheinlich die Blaupause zu dem Spiel, das wir heute besprechen werden. Ich werde noch das eine oder andere Mal drauf zurückkommen. Jetzt aber zum Release unseres heutigen Spiels, Marvel's Spider-Man, wie es offiziell heißt. Es kam am 7. September, ist also noch nicht so alt, PS4 exklusiv. Es gibt sogar eine eigene PlayStation 4 Pro dazu, wenn man noch das Glück hat und noch eine findet, weil die scheint ziemlich ausverkauft zu sein. Hier noch schnell, vielleicht einmal mehr die Erinnerung, wenn sich jetzt Leute fragen, 7. September, aber hey, ihr sprecht hier über Spiele und jetzt steuern wir schon langsam auf Ende Monat zu. Vielleicht hier kurz die Erinnerung, wir spielen das privat. Fabrice, du hast auch privat gespielt, ne?
Korrekt, ja.
Das heißt, wir bekommen das Spiel frühestens zu Release. Wir müssen es quasi zum Vollpreis vorbestellen und dann natürlich zuerst noch ausgiebig spielen, damit wir auch was Schlaues dazu sagen können. Und so kommt dann halt die Verspätung, wenn man so will, zustande. Dafür mit dem Vorteil, wir sind niemandem irgendwas schuldig. Keinem Publisher, keinem Werbetreibenden, keinem Entwickler, keinem gar nichts. Das ist dann halt wieder der Vorteil der Sache. So, ich war beim Release. Der Entwickler soll hier auch noch genannt sein. Das ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir sprechen hier von Insomniac Games. Die kennt man von früher noch von der Spyro-Serie. Ein bisschen bekannter vielleicht Ratchet & Clank oder ein bisschen neuer Sunset Overdrive. Sunset Overdrive im entferntesten Sinne wahrscheinlich auch am vergleichbarsten mit Spider-Man, halt nur schon wegen der Welt.
Definitiv. Und der Fortbewegung, da sind durchaus Parallelen zu sehen, auch wenn es natürlich in eine andere Richtung ging mit Sunset Overdrive.
Ja, ja. Ja, Publisher war SIEE. Ja, was zum Teufel heißt das? Das ist Sony Interactive Entertainment Europe. Hat eine USK 12 bzw. eine PEGI 16 Freigabe. Und an diesem Punkt wollte ich noch kurz was zur Spielzeit sagen. Ich muss aber sagen, ich bin noch nicht ganz durch. Fabrice, hast du da mal auf die Uhr geguckt? Wie viele Stunden hast du da mal investiert? Jetzt einfach mal so Story ohne noch 100% Completionists, alle Trophäen und so weiter.
Also ich habe das Spiel durchgespielt und einen Teil der Nebenaufgaben und Sammelobjekte bin bei ein wenig mehr als 80% und habe 1 oder 22 Stunden lang gespielt.
Okay, dann deckt sich deine Erfahrung ziemlich gut mit der halboffiziellen Angabe des Publishers. Die haben gesagt, ja, so plus minus 20 Stunden, das kommt also ziemlich hin. Ja, Nebenmissionen hast du angesprochen, da werden wir dann natürlich noch drauf zu sprechen kommen, dann vor allen Dingen im Gameplay. Wer sich das Spiel kaufen will, es gibt eine Special Edition, einfach so, dass ich das erwähnt habe, mit Steelbook, Mini-Artbook und Sticker. Ja, okay, wer es braucht, ich habe die normale und bin vollständig happy. Dann gibt's noch die Collector's Edition mit einer Statue drin, okay. Was da aber ein bisschen interessanter sein könnte, ist ein DLC, der noch erscheinen wird. Der ist da dann auch dabei. Der nennt sich The City That Never Sleeps. Über den können wir dann vielleicht nachher auch noch kurz reden. Ich habe anfangs schon angetönt, wie erfolgreich das Spiel war. Und wenn ich das so gesagt habe, dann habe ich es auch wirklich ernst gemeint. In Japan war das quasi ausverkauft. Du konntest also eine Zeit lang in die Läden reingehen, also auch wirklich im Videospielviertel. Du konntest nach Akihabara und da in die Läden rein und du fandest keine Kopie mehr von Spider-Man. Dann in Großbritannien, also UK, war es auch oder ist es immer noch Platz 1. Und mittlerweile ist es auch das schnellst verkaufte First-Party-Spiel für die Sony PlayStation mit 3,3 Millionen verkauften Kopien in gerade mal 3 Tagen. Lässt also doch einiges erhoffen und jetzt würde ich doch sagen, gucken wir mal, ob diese Erwartungen wirklich erfüllt werden. Beginnen wir mit dem Setting. Fabrice, wo spielt es denn? Ich glaube, Spider-Man-Fans werden hier nicht überrascht sein.
Korrekt, wir sind, wie es sich gehört für Spider-Man, in New York, genauer gesagt im Stadtteil Manhattan, dem Heimatort von Peter Parker und Spider-Man und vielen anderen Helden aus dem Universum von Marvel, was man auch immer mal wieder zu sehen bekommt, wenn man in der Spielwelt unterwegs ist.
Du hast das gut angetönt. Man bekommt es zu sehen, aber offiziell spielt es nicht im Marvel Cinematic Universe. Man findet aber tonnenweise Anspielungen und Anleihen, also in Gebäuden, zum Beispiel dem Avengers Tower. Ich glaube, das wäre so das prominenteste Beispiel.
Korrekt, ja.
Aber auch in zahlreichen Easter Eggs bzw. kleinen Hinweisen, Texten zu Sammelgegenständen und so weiter. das vorweg, es ist ein eigenes, so noch nie dagewesenes Universum, das so dann natürlich auch bezogen auf Story und so weiter eigene Wege gehen kann und darf. Damit leite ich doch gleich über zur Story und bevor wir zur eigentlichen Story des Spiels kommen, hier einfach nur kurz ein Hinweis. Das Spiel hat noch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, die erfährt man aber natürlich nicht im Spiel und auch nicht in einem DLC, zumindest noch nicht. Nein, die wird erzählt in einem Buch. Es wurde ein Buch dazu geschrieben, das nennt sich Hostile Takeover. Ich verlinke dir das sonst gerne in den Shownotes, gametalk.fm/spider-man oder direkt schon bei dir im Podcatcher. Ich habe es nicht gelesen, aber wer da mehr wissen will, der darf da gerne zugreifen. Es wurde gerade mal in 3 Monaten geschrieben. Ich weiß also nicht, wie gut so ein Buch werden kann, wenn es in 3 Monaten geschrieben worden ist. Aber okay, das sei mal dahingestellt. Dazu auch noch ein ganz interessantes Interview mit dem Autoren. Auch in den Shownotes. So, jetzt aber zum eigentlichen Spiel. Und hier sei vorweg das Wichtigste gesagt. Nein, wir beginnen nicht von vorne. Es ist keine Origin-Story. Ja, Fabrice, was haben wir also ausgelassen? Wo starten wir denn überhaupt jetzt?
Wir starten mit Spider-Man als Spider-Man. Also, es fehlt, zumindest im Spiel, die Geschichte eines Spinnenbisses, der Tod von Ben Parker, wie er Mary Jane kennengelernt hat. All das liegt schon hinter uns. Peter Parker ist wirklich ein Held, hat schon einige sehr bekannte Superbösewichte ins Gefängnis gebracht. Und hat auch schon eine mehr oder weniger erfolgreiche und kooperative Zusammenarbeit mit der Polizei von New York am Laufen. Also werden wir wirklich direkt ins Spiel hinein katapultiert und es braucht kein langes Gedrösel, wie Peter Parker vom Studenten zum Superhelden wird, was ich als durchaus positiv erachte, weil wir eben auch schon durch die Filme alleine, aber auch Comics, diese Origin-Story kennen.
Absolut, da kann ich dir völlig zustimmen. Die haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen oder auch schon gespielt. Entsprechend ist das erfrischend, dass es hier gleich in medias res losgeht. Das Studium haben wir schon beendet, das hast du gesagt. Wir arbeiten zusammen mit bzw. für Dr. Octavius, so heißt er, ne?
Ja, Otto Octavius. Einigen eben auch bekannt als Dr. Octopus.
Ja.
Hier aber wirklich Dr. Otto Octavius, ein sehr nobler Wissenschaftler, der das Gute für die Menschheit will. Weshalb Peter Parker auch sehr zu ihm aufsieht.
Ja.
Einerseits als Mentor, aber auch als eine Art Vaterfigur.
Wir starten da, indem wir ihm helfen, mechanische, roboterähnliche Prothesen zu entwickeln für Leute, die halt irgendeinen Arm verloren haben zum Beispiel, damit die sich halt wieder möglichst normal bewegen können. Da ungefähr starten wir, wobei die Action eigentlich gar nicht das ist. Die beginnt nämlich ein bisschen früher. Wir starten ziemlich früh mit dem ersten Bossfight. Wir kämpfen nämlich gegen den stadtbeherrschenden Kingpin oder auch bekannt als Wilson Fisk. Das ist der, ja, grob gesagt, Obergangster, der so zumindest den kriminellen Teil der Stadt regiert. Wir bekämpfen den in einem ersten Bosskampf, stecken den ins Gefängnis. Das ist dann aber auch storyrelevant, denn er hinterlässt in der Stadt quasi ein Machtvakuum, das nun andere böse Gruppierungen an sich zu reißen versuchen. Und so ganz spoilerfrei beginnt eigentlich die ganze Geschichte. Jetzt, Fabrice, kannst du hier spoilerfrei noch ein bisschen ergänzen?
Nun, wie gesagt, entsteht ein Machtvakuum in der Stadt, wodurch verschiedene Gruppierungen, allen angeführt, ein relativ unbekannter Bösewicht ins Spotlight gerückt wird. Ein Bösewicht, der in den Comics noch nicht so lange vertreten ist. Wer also die altbekannten Super-Villains erwartet, wird enttäuscht, ist das falsche Wort. Da dieser Bösewicht doch relativ gut auch dargestellt wird. Ja, es passiert viel in der Geschichte, das kann ich sagen, nachdem ich es durchgespielt habe. Die Stadt selber verändert sich auch.
Okay. Cool.
Und mehr sage ich an dieser Stelle dazu nicht.
Okay, dann hängen wir noch eine kleine Warnung an. Nein, wir werden hier nicht spoilen, aber ich empfehle, guckt keine Trailer, auch keine alten, denn ich kann mich vor allen Dingen an einen alten erinnern. Da wurde nämlich was gespoilert, wo ich dann beim Spielen dachte, ah, was habe ich doch in einem Trailer gesehen und ah, hä, wie ist jetzt das? Und ja, war ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte den Trailer nicht gesehen. Also wenn du das Spiel noch spielen willst, dann guck keine Trailer an.
Das kann ich so nur unterschreiben. Ich habe im Nachhinein auch noch Ausschnitte aus Trailern gesehen, die sehr viel verraten. Vor allem auch aus dem letzten Drittel des Spiels, was schade wäre, wenn man das anhand eines Trailers auf Twitter sieht, anstatt das selber im Spiel zu erleben, was alles passiert.
Ja, nachvollziehbar. Vielleicht doch noch ganz kurz, ohne dass du jetzt erzählst, was da wirklich alles passiert, aber wie zufrieden warst du so mit der Story als Ganzes? Wie sie begonnen hat, haben wir jetzt eben schon kurz besprochen. Wie sie dann weitergeht, wie sie vielleicht sogar auch endet. War das Packen, bist du dran geblieben oder hast du dich irgendwann ein bisschen zwingen müssen, da das Spiel noch fertig zu spielen?
Ich fand besonders den Einstieg und den Abschluss der Geschichte sehr packend. Im Mittelteil, ja, ein Hänger, das wäre ein sehr kritisch gesagt, aber ich war durchwegs überzeugt, besonders weil viele Figuren, zumindest für mich, in einem eher unbekannten Licht dargestellt wird. Wie schon anfangs erwähnt, Dr. Otto Octavius als Wissenschaftler zu sehen, auch seine Beziehung zu Peter Parker, wie sich diese entwickelt.
Ja.
Ebenfalls fand ich, wirklich jetzt ohne zu spoilern, das Ende des Spiels sehr mutig. Schlussendlich ist die ganze Geschichte darauf auf das Ende hin ausgelegt. Okay. Der ganze Weg von Peter Parker und Spider-Man führt auf ein Ende hin, das zumindest für mich ein sehr zufriedenstellendes Ende dieser Geschichte war und auch noch viel Raum offen lässt für mögliche Fortsetzungen oder eine mögliche Fortsetzung, um genau zu sein.
Okay, dann bin ich ja schon mal sehr gespannt. Ich kann dir da noch besonders zustimmen bzw. ergänzen, wenn du sagst, ja, man sieht den Bösewicht jetzt mal als Nicht-Bösewicht. Das hilft halt doch auch sehr fürs Verständnis. Diese Bösewichte in diesen Comic-Universen sind ja meistens nicht einfach nur böse, weil sie böse sind. Ja, die gibt's auch, aber manche haben dann halt auch noch eine gute Seite oder hatten mal eine gute Seite. Und wenn man die kennt, kennt man dann auch eher ein bisschen ihre Motivation, dann kann man die ein bisschen ernster nachvollziehen. Dabei belassen wir es jetzt hier. Wie gesagt, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Stattdessen schwingen wir jetzt rüber zum Gameplay, weil das ist doch so mit einer der wichtigsten Teile dieses Spiels neben der Geschichte. Den Anfang kann ich sehr kurz fassen. Es ist vor allen Dingen rumschwingen und kämpfen in einer offenen Spielwelt in einem offenen Manhattan. Mal so viel als Anfang. Unser Charakter entwickelt sich jedoch im Laufe des Spiels und da gibt's verschiedene Optionen, wie das dann passieren wird oder wie man selber Einfluss nehmen kann. Am Anfang meint man vielleicht leicht überwältigt zu werden. Ich rate aber jedem und jeder, sich nicht davon abschrecken zu lassen. Das geht dann schon mit der Zeit, blickt man da schon durch. Jetzt habe ich es ein bisschen kryptisch formuliert. Fabrice, was will ich sagen? Wie entwickelt man unseren Spider-Man jetzt aus einer Gameplay-Perspektive in diesem Spiel?
Wir haben, was den Charakter an und für sich angeht, ein Rollenspiel-Leitsystem. Wer Story-Missionen abschließt oder sich in Kämpfen gut anstellt, erhält Erfahrungspunkte, wodurch man im Level aufsteigt, wodurch man wiederum Skillpunkte erhält, um neue Skills freizuschalten.
Jo.
Diese sind eingeteilt in die Fortbewegung oder in die Kämpfe, wodurch man als Figur schneller oder eleganter durch die Spielwelt kommt, besser kämpfen kann, mehr Moves zur Verfügung hat. Andererseits ein wichtiger Teil des Gameplays, besonders in den Kämpfen, sind die vielen Gadgets, die Spider-Man zur Verfügung stehen.
Ja, das kann sein Spinnennetzschüsse, aus so einer Maschine, die er sich unters Handgelenk klebt. Also wir haben es hier mit dem Spider-Man zu tun, der das Netz aus einer Maschine schießt, nicht aus einer Vene oder irgend sowas. Je nach Universe ist das ja unterschiedlich. Er kann Bomben werfen mit Netz drin und kleine Drohnen rufen und alles Mögliche. Die können im Kampf helfen. Was auch noch dazu kommt, sind verschiedene Anzüge. Es gibt, oh, keine Ahnung, 30? Wie viele gibt's? Ein Haufen Anzüge auf jeden Fall. Die sind angelehnt oder direkt ausgeliehen aus Comic-Szenarien, Filmen und so weiter. Ich werde dir da auch eine hübsche Liste in den Shownotes verlinken, wo auch noch erklärt wird, wo jeder der Anzüge herkommt. Nun, die Anzüge, die sehen nicht einfach nur anders aus, die bringen auch noch so eine Anzug-Special-Fähigkeit mit sich, die man dann unlockt und jeweils mit jedem anderen Anzug dann auch verwenden kann, immer nur eine zur Zeit. Ja, also wir haben somit die Skills, die passiv sein können oder auch Moves sein können. Ja, klar, Moves kommen auch dazu, wir haben die Anzüge, wir haben die Gadgets, die man dann übrigens auch wieder updaten kann. Dann haben wir die Level, die uns Skillpunkte bringen und auch ein bisschen stärkere Charakterwerte. Ich sag's mal so, ein Level-Up kann auch irgendwie plus 10% Schlagdamage oder so mit sich bringen. Also es gibt da schon einiges. Jetzt ist die Frage, ja gut, wie levelt man das auf? Das ist nicht nur mit Levelaufstieg und Skillpunkten. Nein, besonders für Anzüge und Gadgets braucht man noch so gewisse Tokens und da gibt's ganz verschiedene. Und diese Tokens oder Münzen oder wie man es nennen will, die sind an Nebenquests gebunden. Und davon gibt es dann auch verschiedenste. Es gibt, ich will es mal kurz aufzählen, Gegner-Events, also hey, hier findet gerade irgendein Einbruch statt, verhau mal die 8 Typen. Fotolocations, wo man mit der Kamera was fotografieren muss, das ist auch so ein Gameplay-Element. Rucksäcke, die man einsammeln muss. Es gibt diese Fisk-Hideouts, also die Lager quasi von unserem ersten Bösewicht, den wir zu Beginn schon angesprochen haben. Dann gibt's Forschungslabore, dann gibt's noch Türme, Assassin's Creed lässt grüßen. Und mit all diesen Tokens kann man sich dann halt eben Anzüge oder Gadgets und so weiter freispielen. Noch eine kleine Randnotiz, die Gadgets, die sind teilweise aber auch an die Story-Progression gebunden. Die bekommt man teilweise erst, wenn man in der Story einen gewissen Punkt erreicht hat. So, ich weiß nicht, war das jetzt ein bisschen, ja, klang jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Fabrice, wie gut bist du klargekommen damit? Hat dich das einfach mal überwältigt oder ging das?
Ich muss sagen, am Anfang des Spiels war ich durchaus ein wenig überwältigt und hielt den Schwierigkeitsgrad des Spiels, ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt,
ja, ich auch,
für überraschend schwierig gehalten, weil es doch sehr viel aufs Mal war.
Ja, stimmt. Das ging mir anfangs wirklich auch so. Man muss dann die Moves schon ein bisschen verinnerlicht haben, damit das schön float. Am Anfang war das echt so, oh, jetzt schießen die noch auf mich und jetzt muss ich ausweichen und dann springen und mit der Kombo macht er das und wie kann ich jetzt schon wieder einen mit einem Spinnennetz an mich ranziehen und wie kann ich einen mit einem Spinnennetz an die Wand kleben? Wie ging nochmal der Move und wie ging nochmal der Special Move? Und dann habe ich ja die Fokusleiste, mit, wenn die voll ist, kann ich ja so Takedowns machen und ich kann sie aber auch verwenden, um meine Lebenspunkte aufzuladen. Und am Anfang ist es echt viel. Die Lebenspunkte-Bar lädt sich nämlich nicht Call of Duty-mäßig nach einer Zeit wieder auf. Nein, man muss so Fokus, also quasi Mana, wenn man so will, einsetzen. Und damit kann man dann diese Lebensbar wieder auffüllen. Fokus seinerseits bekommt man durch Kombos oder beim Rumschwingen Tricks machen und so weiter. Ja, es ist echt, echt viel. Man kann sich, wie gesagt, unterstützen mit Level Up, mit Gadgets, die man aufrüsten kann, Anzugsfertigkeiten, Anzüge, die man auch wieder mit Perks versehen kann. Da kann man sowas machen, da kommt man schon rein. Aber am Anfang ist es doch ein bisschen schwer. Wenn man von Kämpfen redet, man hört sehr oft den Batman-Arkham-Vergleich, also die Rocksteady-Spiele, die Arkham-Serie, irgendwo doch ein bisschen gerechtfertigt. Wie siehst du das?
Ja, ein Vergleich kann hier wirklich gezogen werden, da viele der Kämpfe darauf basieren, im richtigen Moment anzugreifen und zu kontern. Und dann, wenn jetzt für Spider-Man, wie es sich gehört, der Spinnensinn ausschlägt, was visuell und auch durch einen Ton angezeigt wird, dass man gleich von einem Angriff getroffen wird. Im Gegensatz zu Batman kontert man einen Angriff hier nicht, sondern weicht ihm einfach aus. Ist aber prinzipiell doch sehr ähnlich.
Finde ich eigentlich ganz gut, weil man so den Trick, vor allen Dingen noch bekannter aus den alten Assassin's Creed-Teilen, nicht machen kann, dass man einfach immer nur blockt und dann auf den Konter wartet und dann X drückt. Das funktioniert hier nicht. Du hast auch schon erwähnt, die Kämpfe sind am Anfang ein bisschen knifflig. Also hier einfach nur Viereck, 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 Viereck funktioniert nicht so wirklich. Es lohnt sich schon, sich die Steuerung ein bisschen einzuverleiben, weil so einfach sind die Kämpfe nun mal nicht. Finde ich aber ganz gut, weil wenn man mal den Dreh ein bisschen raus hat, ist so halt einfach viel interessanter.
Absolut. Ich finde, dass das Kampfsystem, ich würde sagen, nach der ersten 30 bis 60 Minuten und man die Steuerung auch ein wenig in das Muskelgedächtnis reingebracht hat, ein fantastisches Kampfsystem ist. Meiner Meinung nach, oder für mich zumindest, auch besser als bei Batman.
Ja.
Es ist sehr einfach, Kombos zusammenzubringen. Zum Glück ist auch der Kombometer relativ großzügig, was das angeht, was ich durchaus auch positiv finde. Aber die Kämpfe, wie du auch schon erwähnt hast, flowen einfach sehr gut. Also hier schlägt man dem ersten Gangster ein paar Mal ins Gesicht, nur um im richtigen Moment auszuweichen, den nächsten mit einem Uppercut in die Luft zu schicken, ihn in der Luft ein paar Schläge zu verteilen und dem nächsten Gegner ins Gesicht zu schwingen und diesen so an die Wand zu klatschen.
Das macht wirklich echt Spaß und das macht auch erstaunlich lange Spaß. Jetzt habe ich gesagt, ja, vielleicht gut abgeschaut aus der Batman Arkham Serie, vielleicht auch gut abgeschaut bei Assassin's Creed. Assassin's Creed wird dann besonders deutlich bei den Türmen, die man entschlüsselt. Assassin's Creed lässt grüßen, dann wird plötzlich ein Teil der Map aufgedeckt. Ist genau das Gleiche. Hier muss ich aber sagen, das Allermeiste ist aus dem von mir ganz zu Beginn erwähnten Spider-Man 2 übernommen. Also die Zufallsevents mit bösen Gegnergruppierungen, die gerade irgendwen ausrauben, das ist alles so eins zu eins aus dem Spider-Man 2-Spiel. Das Icon ist sogar sehr ähnlich. Das Movement durch die Stadt ist auch eigentlich nur eine aufgebohrte Version von Spider-Man 2. Auch die Bossgegner, alles, es gleicht sich total. Also ich war teilweise schon fast verleitet, das neue Spider-Man-Spiel, die Definitive 4K Remaster Edition von Spider-Man 2 zu nennen. Ich weiß nicht, hast du Spider-Man zweimal gespielt für die PlayStation 2?
Nein, ich habe es leider selber nicht gespielt, ist aber dieser Vergleich etwas, das man durchaus öfters auch im Zusammenhang mit dem neuen Marvel Spider-Man auch zu hören bekommt.
Soll jetzt nicht heißen, hey, das Neue ist mega schlecht, soll eigentlich viel mehr heißen, das Alte aus dem Jahr 2004 war schon mega gut. Also das war eines meiner Top-Film-Lizenzspiele, muss ich sagen.
Das ist von Treyarch, welche mit dem James Bond-Spiel zu Ein Quantum Trost auch eine sehr gute Lizenzversoftung abgeliefert haben.
Ja. Jetzt haben wir viel von Kämpfen gesprochen. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels, selbstverständlich, macht auch Spaß. Aber das eigentliche Highlight für mich, und das muss wohl auch so sein, ist das Movement durch die Stadt, das Schwingen, Schrägstrich Springen, Schrägstrich Pseudo-Fliegen durch das offene Manhattan. Das float dann richtig. So, da haben sie es da richtig, richtig gut gemacht. Da drückt man einfach mal R2, dann rennt man, dann springt man mit X und dann schießt er schon das erste Seil an den Turm. Hier sei gesagt, ja, an den Turm, also nicht so wie in ganz frühen Spielen, wo es einfach da oben in die Unendlichkeit in die Luft schießt und dann schwingt. Nee, es muss schon immer irgendein Turm da sein. Das ist zu halb realistisch gemacht. Und so schwingt man sich so in einem Guss durch die Stadt. Man kann eigentlich die R2-Taste gedrückt behalten, kommt da irgendwann mal ein Dach, dann rennt er halt kurz und dann springt er wieder. zwischendurch Parkour-Einlagen an den Wänden der Türme und dann wieder abspringen und schwingen. Und das funktioniert einfach richtig schön aus einem Guss. Das haben sie einfach mal perfekt umgesetzt.
Absolut. Für mich liegt im Movement, in der Fortbewegung, ein riesiger Teil des Spielspaß. Es ist einfach nur eine Freude, sich durch Manhattan zu bewegen. Ob man jetzt nah am Boden mit kurzen Seilen in höchster Geschwindigkeit durch die Straßen flitzt oder mit langen Schwüngen oben an den Hochhäusern durch die Stadt segelt oder auch über Dächer rennt und Parkour macht, und es macht einfach einen Riesenspaß. Ja. Es fühlt sich flüssig an, es ist sauber. Auch hier wieder vielleicht ein Vergleich mit Assassin's Creed, welches ja doch ab und zu sehr hakelig war. Das ist ein Zustand, den es hier nicht gibt oder den zumindest ich nie erlebt habe.
Also das Movement, da muss man nicht mega viel erlernen, da kommt man schnell rein. Das float schon sehr automatisch auch, muss man sagen. Also viele der coolen Moves und Sprünge macht er dann auch irgendwie automatisch, wenn man einfach R2 gedrückt hält. Aber es ist auch gut so.
Hätte ich nicht die Trophäenliste des Spiels angeschaut, in der es eine Trophäe gibt, ich glaube 5-mal eine U-Bahn zu nehmen, hätte ich nicht gewusst, dass es eine Schnellreisefunktion in dem Spiel gibt. Weil sie für mich auch absolut unnötig ist. Von der ersten bis zur 20. Stunde hatte ich Freude daran, mich durch die Stadt zu schwingen. Ja, immer und immer wieder.
Das habe ich vor allen Dingen bei den Collectibles gemerkt. Ich habe ja diese Tokens angesprochen, die man brauchen kann, um seinen Charakter, Anzug, Gadgets, Skills, Perks und so weiter aufzuleveln. Diese Tokens sammelt man ja in diesen meist doch optionalen Nebenmissionen. Also wie gesagt, ich verhau die Bösen oder ich gehe ins Labor und löse da Rätsel oder ich schwinge mich durch irgendwelche Luftverschmutzungswolken oder ich gehe Fotos machen oder ich sammle Rucksäcke und so weiter. Und da dachte ich erst so, oh nee, das ist ja jetzt mal Collectibles galore. Ja, und ehe ich mich versah, hatte ich schon alle Fotospots und alle Rucksäcke eingesammelt. Das hätte ich in keinem anderen Spiel gemacht. Eigentlich hasse ich das ja. Aber hier, weil der Weg vom ersten Rucksack zum nächsten halt so Spaß gemacht hat, ja, habe ich halt einfach mal eben schnell zwischendurch all diese Rucksäcke eingesammelt.
Ja, dieses Gefühl kann ich so nur unterschreiben. Ich bin auch ein absoluter Gegner von Collectathons, wie Spider-Man schlussendlich doch auch ist, was hier die Nebenaufgaben angeht. Wer alle Türme entsperrt oder hackt und dadurch die Karte aufdeckt, wird zum Ende des Spiels eine Karte haben, auf der sich, ich würde sagen, mehrere hundert Symbole tummeln.
Ja, ja.
Aber dank der geschmeidigen, schnellen und unterhaltsamen Fortbewegung von Spider-Man haben sie sogar mich bis zu einem gewissen Punkt sehr unterhalten.
Also das Movement ist echt so das Highlight. Das haben sie sehr gut gepolished, vielleicht auch sehr gut zusammengeklaut, dann aber auch wieder perfektioniert. Ja, will man jetzt sagen, ja, gut zusammengeklaut, mir egal, mich interessiert das Endresultat und das Movement, das Gameplay ist so einfach sehr gelungen. Kreativ hin oder her, das Resultat stimmt.
Dem stimme ich genauso zu. Es macht Spaß, ob man sich jetzt bewegt oder kämpft oder Rucksäcke sammelt. Der Spielspaß ist da und das ist für mich am Ende des Tages das Einzige, was zählt. Ja. Ob ich das jetzt schon in anderen Spielen genauso gut oder vielleicht auch besser gesehen habe, spielt gar keine Rolle.
Ja, absolut. Jetzt haben sie aber noch einen bewussten Kontrast eingebaut zu diesem flüssigen Movement, zu den vielen Moves, zu der Bewegungsfreiheit in der offenen Welt. Verbunden mit Events in der Story wird man nämlich ein paar Mal andere Charaktere spielen, die dann halt eben keine Superpowers haben. Entsprechend wird sich das Gameplay zwischendurch in einem krassen Kontrast ändern. Klingt jetzt ein bisschen negativ, wenn wir sagen, hey, das freie Movement war so super und jetzt wird das plötzlich mal kastriert. Ich fand's aber, die paar Mal, die ich das jetzt schon so erlebt habe, eine erfrischende Auflockerung, mal das Ganze ein bisschen geerdeter zu erleben und umso toller natürlich nachher, wenn man wieder als Spider-Man spielt und die Freiheit dann wieder hat.
Genau, das ging mir im Verlauf der Story ebenso. Es wird nicht übertrieben eingesetzt. Es sind kurze Einschübe, in der man das Gameplay und auch die Story aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und ich denke, für mich hat der Verbund mit der Story, in der man eine wichtige Erfahrung über einen Bösewicht oder etwas Ähnliches macht, aus der Sicht eines Nebencharakters wirklich spielerisch erleben kann und nicht einfach nur eine 5- oder 10-minütige Zwischensequenz vorgesetzt bekommt, sehr erfrischend.
Gameplay-mäßig sind das dann meistens Stealth-Passagen, richtig?
Genau. Die sind bis auf eigentlich eine Ausnahme Stealth-Passagen, in der man ohne Superfähigkeiten durch bestimmte Areale kommen muss.
Mhm.
Gibt aber besonders im zweiten Akt eine Mission in der Grand Central Station, in der man auch die Kontrolle über, ich nenne es mal ohne zu spoilern, über eine menschliche Figur die Kontrolle übernimmt, wo dies zusammen mit dem Gameplay von Spider-Man kombiniert wird, was eine fantastische Mission darstellt.
Okay.
Definitiv ein Highlight des Spiels für mich, wie hier kombiniert wird zwischen dem Kräftelosen und dem Superhelden eine Verbindung hergestellt wird.
Rätselelemente gibt es dann manchmal auch noch, nicht nur in den Missionen als Nebencharakter, teilweise auch in Teilen, in denen man als Spider-Man bzw. als Peter Parker spielt. Als Peter Parker kann man ins Labor gehen und da einfachere Rätsel lösen. Wirklich anspruchsvoll waren die bislang nicht, aber sie waren dann auch nicht so häufig oder so lange, dass sie mir irgendwie auf den Keks gegangen wären. Ich fand's eigentlich ganz okay. Wem es wirklich auf den Keks geht, es gibt sogar im Menü eine Option, mit der man die Rätsel automatisch lösen lassen kann. So, ja, dann sind sie halt endgültig witzlos. Aber für die Leute, die vielleicht überfordert wären oder einfach keinen Bock auf sowas haben, ja, vielleicht eine gute Option. Der Spieler hat die Wahl.
Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz etwas zu den Einstellungen, die in eine ähnliche Richtung gehen, erwähnen. Und zwar bietet Sony, wie auch schon zum Beispiel bei God of War, welches ja im Frühjahr erschienen ist, die Möglichkeit an, dass man zum Beispiel Quicktime-Events nicht so ausführen muss, wie eigentlich gedacht. Also je nachdem muss man auf die Vierecktaste rumhämmern, um zu verhindern, dass ein Fahrzeug von einer Brücke stürzt. Hier kann man die Einstellung so machen, dass man einfach nur die Taste gedrückt halten muss.
Ja.
Was ich eine wunderbare Idee finde. Gerade für Leute, die jetzt nicht wie du oder ich so erfahren sind mit Spielen und eher einfach das Erlebnis haben wollen und dann nicht noch auf den Tasten rumhämmern möchten.
Ja. Und das Ganze natürlich auch immer unter dem wichtigen und nicht zu vergessenden Titel Accessibility. Wir müssen uns natürlich auch vor Augen führen, es gibt auch Leute da draußen mit körperlichen Einschränkungen zum Beispiel und da ist es natürlich absolut angezeigt, dass man da Einstellungen bietet, um diesen Leuten entgegenzukommen, dass auch die ein Spiel wie Spider-Man spielen können.
Ja, zu 100% und deshalb auch ein großes Lob an Insomniac oder auch an Sony oder beide, welche hier wirklich zeigen, wie man es machen kann und wie man es vor allem im AAA-Sektor machen sollte.
Ja, Budget ist ja da vorhanden, daran liegt es nicht, was Sony allgemein schon lange sehr gut macht. Man kann konsolenweit in den Einstellungen die Buttonbelegung frei wählen. Für die meisten Leute macht das wenig Sinn, aber wenn man beispielsweise nur eine Hand hat, kann das ziemlich wichtig sein. Das so als kleiner Exkurs. Um gleich mit einem Exkurs weiterzumachen, es gibt in dem Spiel einen Fotomodus, das ist heutzutage nicht mehr so spektakulär, eigentlich würde ich auch gar nicht drüber sprechen, diesen will ich hier aber schnell erwähnen, weil er doch irgendwie gelungen und witzig ist. Grundsätzlich Fotomodus, ja, ich pausiere und dann kann ich ein bisschen Kamera drehen und ein bisschen Farbe und Filter und Zoom und Tiefenschärfe und Blende und so weiter. Hier kann man aber noch eine lustige Selfie-Pose machen. Comic-Overlays drüber machen, Sticker und so weiter. Also der Fotomodus ist vergleichsweise aufwendig. Ich hatte sogar meinen Spaß damit, hätte ich vorher nicht gedacht.
Ja, ist nicht für mich, aber als jemand, der doch eigentlich täglich auf Twitter unterwegs ist, habe ich sehr viele sehr tolle, schöne und auch lustige Bilder gesehen, die im Fotomodus gemacht wurden, was wirklich beeindruckend ist.
Also das machst du 2-3 Mal oder wenn du gerade was Lustiges erlebst, so dann hast du es dann auch gesehen. Aber für das war es dann doch ganz witzig. Natürlich nichts zu verwechseln mit dem Pseudo-Fotomodus im Spiel selber, der ins Gameplay integriert ist. Man kann nämlich mit Richtungstaste hoch eine Kamera zücken, die man für gewisse Nebenquests braucht oder mit der man gewisse Hotspots in der Stadt abfotografieren kann, wie schon gesagt, gegen Tokens. Das ist nochmal was Eigenes für sich. Fotomodus ist dann auch schon die perfekte Überleitung zur Grafik. Leute, die mich kennen, wissen, ich lege nicht so mega viel Wert auf die Grafik. Entsprechend kommt die ab und zu hier ein bisschen kurz. Hier will ich die aber nochmal explizit ansprechen, weil die doch schon sehr gelungen ist. Ja, wie soll ich sagen? Sie ist halt einfach gut. Ich hab's in, jetzt hätte ich fast gesagt, 4K gespielt. Wenn man ehrlich ist, es ist nicht immer 4K. Die Auflösung ist dynamisch, um so konstant eine 30 FPS Framerate zu halten. 30 FPS gibt's auf der PS4 und der Pro, also auf beiden, immer 30 FPS, egal an welchem Display das Ding hängt. Also es gibt keine 1080p 60 FPS Lösung, leider. Mit der Pro hat man aber den Vorteil, dass man höhere Auflösungen erreicht bei gleicher Framerate. HDR wird auch unterstützt. Ja, funktioniert gut, nicht das beste HDR, aber ist schick. So, das mal vorweg. Hier, wie schon so oft, der Hinweis, wenn du mehr zur Grafik wissen willst, die Leute bei Digital Foundry haben wie immer ein ausführliches Video erstellt. Natürlich werde ich auch das in den Shownotes verlinken. Ja, so viel mal schnell vorweg. So, die Hard Facts jetzt, ja, Grafik. Ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen. Fabrice, hilf mir, wie bringt man das rüber?
Ich finde, die Grafik kommt besonders gut, wie jetzt schon mehrfach erwähnt im Verlauf der Show, wenn man sich durch die Stadt fortbewegt.
Ja.
Es sieht einfach nur schön aus. Seien es die Wettereffekte, die Animationen von Spider-Man, welche sehr variationreich auch sind.
Ja, stimmt.
Und auch, sofern man das sagen kann, realistisch aussehen. So wie man sich halt vorstellt, dass es aussehen sollte. Und so sieht es schlussendlich auch aus.
Auch hier wieder flüssig und aus einem Guss. Also von ich renn die Wand hoch zu ich spring ab, mach ein Salto und schwing und dann um die Ecke beim Gebäude und dann da landen. Und das geht alles schön animiert aus einem Guss.
Solange man sich schnell fortbewegt und in der Luft ist, ist das auch so, wenn man mal auf die Straße runtergeht und dort einfach gemächlich wie ein normaler Mensch herumläuft, sieht man schon, dass die Priorität nicht hierauf gelegt wurde, was aber natürlich auch wieder ein Kritisieren auf sehr hohem Niveau ist, weil im normalen Spiel macht man das auch nicht. Man läuft als Spider-Man nicht einfach auf dem Bürgersteig in einem normalen Tempo, sondern man schwingt sich mit 100 Sachen durch die Luft und fängt dabei Tauben ein oder verprügelt Bösewichte.
Richtig. Wobei ich da sagen muss, genau dafür, dass man ja eigentlich nie am Boden ist, ist die Landschaft am Boden dann aber eigentlich doch wieder sehr gelungen. Also man merkt, da ist ein großes AAA-Team mit Budget dahinter, weil es gibt dann ab und zu doch schon wieder Details. Also man kann in die Schaufenster reingucken und so weiter und irgendwie Sticker an der Wand oder Plakate und einfach zufälliges Zeug, wo halt einfach auch wieder einer sich eine Weile hinsetzen musste, um da eine Wand ein bisschen zu designen, die dann möglicherweise nur 3% der Spieler jemals zu Gesicht bekommen werden. Und diese Liebe zum Detail ist mir aufgefallen und die muss hier doch schon auch lobend hervorgehoben werden. Ja. Vielleicht noch kurz zur Atmosphäre, das ist auch recht hübsch. Es gibt so 3 Szenarien. Es gibt Tag, Abend, also so Sonnenuntergangsstimmung und Nacht. Die wechseln sich aber nicht dynamisch durch. Wir haben also kein dynamisches Tag-Nacht-System. Die Szenarien sind gebunden an den Story-Fortschritt. Ist mir persönlich aber relativ egal. Ich fand das okay so, alle 3 sehen hübsch aus, bin zufrieden damit, ich brauche da keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel.
Genau, das geht mir auch so. Ich finde, wenn das die Entscheidung des Entwicklers ist und es wie in diesem Fall auch sinnvoll eingesetzt wird, brauche ich keinen dynamischen Tag- und Nachtwechsel.
Ja.
Weil so kann der Entwickler das so präsentieren, wie er jetzt möchte. Und es sieht gut aus. Es sorgt für Stimmung.
Ja, funktioniert gut, ja, ja. Dann gibt es hier noch einen Elefanten im Raum, den wir vielleicht ganz kurz ansprechen sollten. Bist du mal dem Puddlegate begegnet?
Leider, ja.
Also für alle die, die jetzt sagen, hör, was war denn das? Ja, das Thema Grafik-Downgrade stand im Raum. Und hier vorneweg, ja, ich finde, wenn berechtigt, darf und soll das publik gemacht und diskutiert werden, weil ich schon auch kein Freund davon bin, die Leute zu ködern mit hübschen Trailern und dann ein Endprodukt abzuliefern, das einfach schlechter aussieht. Das geht in die Richtung Verarschung, das kann ich nicht gutheißen. So.
Hust, hust, Aliens, Colonial Marines, hust, hust.
Ja, zum Beispiel. Und dann gab es doch auch noch ein Watch Dogs und ja, egal, das müssen wir jetzt nicht aufwerfen. Eine ähnliche Debatte wurde jetzt auch hier bei Spider-Man angestoßen. Wie hat's angefangen? Wir haben zur E3 einen Trailer gesehen, den ich nicht anschauen würde, wenn man die Story nicht schon durchgespielt hat. Und in dem Trailer gab es eine Szene, wo Wasserpfützen am Boden zu sehen waren. Und jetzt hat einer halt das Spiel mal gespielt und dann gesehen, hey, warte, das sind weniger Pfützen am Boden. Skandal, weniger Pfützen, das ist ein Grafik-Downgrade, die wollen uns verarschen, die Bösen von Sony, ne, 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 und so ist das Puddlegate geboren. So, okay. Ich kann nur so viel sagen. Und von Digital Foundry gibt es da ein ausführliches Video zu, ich kann es gern verlinken. Das Spiel sieht in seinem fertigen Zustand besser aus als noch in der E3-Demo-Version. So, Punkt. Was ist da genau passiert? Ich habe mir das im Detail auch noch angeguckt und ich werde es jetzt in der kürzesten Version schnell wiedergeben. Ja, das mit den Pfützen ist ein Grafik-Downgrade. Ist so, muss man so festhalten. Interessiert es wen? Ich dachte nicht, offenbar schon. Das Einzige, was sie da gedowngradet haben, ist, sie haben eine simplere sogenannte Cube Map verwendet, die sich dann spiegelt in den Pfützen. Also wir haben heute da weniger Pfützen, das ist zwar mehr eine Designentscheidung und nicht eine Grafikpower-Entscheidung, aber die Reflexion in den Pfützen ist ein bisschen weniger detailliert. Das ist schon alles. Anderes wurde dafür schöner gestaltet. Ich finde zum Beispiel den Anzug schöner. Das ist dann zwar auch mehr eine Designentscheidung als wirklich eine Grafikpower-Entscheidung. So.
Ja, ich finde, du hast das schön und gut zusammengefasst. Ein Teil des Internets war halt wieder dieser Teil des Internets.
Ja.
Ja, ich bin auch überhaupt kein Grafikfetischist und wie du erwähnt hast, irgendwo muss eine Grenze gezogen werden, ja, aber hier war das Ganze einfach nur unnötig aufgeblasen.
Absolut, absolut. Und wie gesagt, wer sich das im Detail nochmal angucken will, soll in die Shownotes gucken, direkt schon bei dir im Podcatcher, also in deiner Podcast-App in der Beschreibung oder sonst gametalk.fm/spider-man. Da habe ich noch die Videos verlinkt, wer sich dafür die Details interessiert. Aber viel mehr Raum müssen wir diesem dämlichen Puddlegate jetzt nicht geben. Sparen wir uns die Grafikdiskussionen besser für Spiele, wo halt wirklich wieder mit einem Downgrade verarscht wird und nicht wie hier, wo das fertige Spiel eigentlich sogar besser aussieht als im Trailer. Jetzt wären wir eigentlich durch den in Anführungs- und Schlusszeichen Pflichtteil durch, aber jetzt will ich doch noch schnell die Diskussion so ein bisschen öffnen. Wir haben zu Beginn schon eingeleitet, es ist ein eigenständiges Universum, wenn man so will. Natürlich mit zahlreichen Marvel-Anlehnungen, klar. Es gibt keine Filmvorlage. Das Spiel ist und war somit ziemlich frei. Also klar, irgendwo stand wahrscheinlich dann mal einer von Marvel, der das dann abgenommen hat und dann gesagt, ja, das geht und das geht nicht. Klar, so gewisse Restriktionen gibt es natürlich schon. Aber sonst waren die von Insomniac Games da ziemlich frei. Was meinst du? Hat das dem Spiel gut getan oder hätten sie vielleicht doch eine Filmvorlage gebraucht? Wie siehst du das?
Wenn ich mir das Endprodukt ansehe, nein, haben sie keine Vorlage gebraucht. Ich denke, diese Herangehensweise, dass eine IP, wie jetzt in diesem Fall Spider-Man, als solches genommen wird und den Entwicklern somit mehr kreative Freiheit gelassen wird, eine sehr gute Herangehensweise. Wir haben das schon mit der Arkham-Reihe gesehen, welche natürlich, wie auch hier Spider-Man, Einfluss hat durch Vorlagen, die existieren. Aber dass man selber oder dass die Entwickler selber ihre Richtung wählen konnten, kann, glaube ich, nur positiv sein.
Vielleicht sollten wir uns auch gar nicht so versteifen auf eine Filmvorlage, denn Spider-Man basiert ja nicht auf einem Film, sondern noch früher auf Comics. Ich habe dann noch geguckt, ja, was kommt denn da so, wie steht's da um die Filme? Der nächste, in Anführungszeichen, richtige Film, der da kommen wird, wäre Spider-Man Far From Home als Fortsetzung von Homecoming. Der soll am 4. Juli 2019 erst erscheinen, also das ist noch eine ganze Weile hin. Das, was dem jetzigen Spider-Man-Spiel auch irgendwo inhaltlich wohl am nächsten kommen wird, ist die animierte Serie Into the Spider-Verse. Hat einen ganz interessanten Animationsstil. Ich werde einen Trailer dazu in den Shownotes verlinken. Natürlich kann man sich mal angucken. Aber sonst, ja, ziemlich frei. Um meine eigene Frage auch noch kurz zu beantworten. Ja, natürlich bin ich froh, gibt es nicht eine starre Vorlage. Ich denke, mehr Freiheit, mehr Kreativität schadet selten. Wer den Game Talk eigens zu Filmlizenzspielen gehört hat, der wird auch hier nicht überrascht sein. Da kamen wir auch zum Schluss. Diese Lizenzdinger kommen sogar manchmal gut, wenn man sich nicht an einen Film halten muss, sondern einfach nur die Lizenz hat. Da sehe ich mich jetzt auch hier wieder bestätigt. Wer die Episode noch hören will, das war die 42. GameTalk.fm/Filmlizenzspiele. Dann hier hinten raus noch kurz. Ich habe es zu Beginn schon angesprochen, will ich den DLC erwähnen. Der nennt sich City That Never Sleeps. Der ist noch nicht raus. Der soll am 23. Oktober kommen, beziehungsweise ein Teil davon. Es wird 3 separate Kapitel geben mit Story-Missionen, neuen Herausforderungen und neuen Anzügen. Der erste am 23. Oktober heißt der Raubüberfall. Der dreht sich um Black Cat. Jetzt Fabrice, ich weiß gar nicht, bist du ihr vielleicht schon mal begegnet im Spiel? Ich meine, ich hätte ihren Unterschlupf mal zufällig gefunden. Der ist jetzt schon drin.
Genau, es gibt eine Serie an schlussendlich auch wieder Sammelobjekten, die im Zusammenhang mit Black Cat stehen.
Ah, okay, noch mehr Sammelobjekte, gut.
Ist aber, ja, wirklich nur sehr minim. Der DLC, der Raubüberfall, in welchem Black Cat im Mittelpunkt steht, wird auf jeden Fall die Geschichte um diese Anti-Heldin, die mal mit, mal gegen Spider-Man kämpft oder arbeitet, durchaus in eine weitere Richtung bringen, als sie im Hauptspiel zu finden ist.
Okay, mal gucken. Ich habe natürlich noch sonst einen riesigen Pile of Shame. Mal gucken, wie sich das Spiel so weiterentwickelt. Vielleicht wird der DLC für mich sogar in Frage kommen. Leute, die mir auf Twitter oder bei Facebook folgen, würden es dann wahrscheinlich rausfinden. Mal gucken, vielleicht mache ich ja sogar einen Bonus-Game-Talk oder Fabrice, vielleicht holst du dir den auch noch, wer weiß. Ja. Mal gucken, wir versprechen da mal gar nichts. Im November soll es dann weitergehen mit dem 2. von 3 Teilen, also das ist so ein gestaffeltes Paket. Der soll dann Revierkämpfe heißen. Im Dezember irgendwann geht es dann weiter mit dem letzten Teil Silver Lining. Preislich sind wir da bei 23 Schweizer Franken. Einen deutschen Europreis habe ich jetzt gerade nicht gefunden. In den USA sind wir bei vergleichbaren $25 und da habe ich gesehen, kann man die Kapitel auch einzeln kaufen für je $10. Das mal als Information. Ja, dann hier hinten raus natürlich wie immer für Leute unter Zeitdruck oder einfach sonst, weil es ein hübscher runder Abschluss ist, ein Fazit. Fabrice, ich will dir selbstverständlich den Vortritt lassen.
Vielen Dank. Nun, mein Fazit, ich glaube, meine allgemeinen Eindrücke sind im Verlauf der Stunde, die wir jetzt geredet haben, sehr positiv gewesen und das kann ich hier einfach nur so wiederholen. Marvel Spider-Man erfindet das Rad in keinster Weise neu. Weder in Fortbewegung, wie du gesagt hast, was ja schon in Spider-Man 2 da war, beim Kampfsystem, das sehr an die Arkham-Reihe oder Assassin's Creed erinnert.
Oder auch Spider-Man 2.
Oder auch Spider-Man 2, genau. Aber mir persönlich spielt es keine Rolle, weil ich sehr viel Spaß mit dem Spiel als Ganzes hatte. Man kann noch so lange Elemente aus anderen Spielen nehmen. Nehmen wir nur als kleinen Vergleich das Captain America-Spiel, das vor 5-6 Jahren auf der letzten Konsolengeneration erschienen ist, welches auch das Kampfsystem von Arkham kopiert hat. Es war trotzdem nicht gut.
Ja, also nur kopieren ist es ja dann auch nicht. Man muss es schon richtig machen.
Genau, und hier hat Insomniac meiner Meinung nach so gut wie alles richtig gemacht. Es gibt kleinere Kritikpunkte, zumindest für mich, was Sachen wie Sammelobjekte angeht. Aber es hat mir das Spiel nicht vermiest.
Ja, ja.
Ich hatte meinen Spaß damit und das ist für mich alles, was am Ende eines Spieles zählt. Wie hast du deine bisherigen Stunden mit dem Spiel so erlebt?
Ich tue mich echt schwer, hier was Negatives zu finden. Ich kann mich dir praktisch nur anschließen, gehen sie ein großes Risiko ein? Nein, sie setzen bewährtes gut um. Sie haben gut zusammengeklaut, das muss man ja auch erst noch können. Das noch mit sauberer Animation, mit Liebe zum Detail, mit guter Grafik, mit schöner Musik, sei hier auch noch kurz am Rande erwähnt. Ich kann sonst da auch eine neu erschienene Playlist verlinken in den Shownotes. Also einfach ein ganz rundes, geschliffenes, tolles Produkt, so wie AAA eigentlich sein sollte. Von Day One weg ein schönes, tolles Spiel, das ich nicht nur Spider-Man oder Comic-Fans, sondern vielleicht einfach allgemein Fans von Open-World-Action-Spielen quasi vorbehaltlos empfehlen kann. Comic- oder Spider-Man-Affinität selbstredend hilft natürlich ziemlich viel, aber auch sonst muss ich sagen, doch, das kann man empfehlen. Vorwissen storymäßig braucht man eigentlich nicht. Vielleicht ist es sogar besser, wenn man nicht so viel Vorwissen hat. Wenn man die eine oder andere Person noch nicht kennt, wird man vielleicht sogar irgendwo noch überrascht. Ich kann da echt, echt wenig aussetzen. Für mich ist es, um es richtig runterzubrechen, eigentlich wirklich das Spider-Man 2 Remake oder das Spider-Man 2, wie ich es mir damals gewünscht hätte. Soll nicht heißen, dass es damals schlecht war. Damals war es schon super und jetzt ist es halt einfach noch besser. Und das ist gut so. Das ist alles, was ich wollte und damit bin ich mega happy. Mich würde jetzt dein Gedanke noch schnell interessieren. Ich habe da auch auf Twitter gelesen, das Spiel wurde tatsächlich kritisiert dafür, dass es zu polished, zu rund und zu glatt gebügelt sei.
Nein, das verstehe ich jetzt auch nicht direkt. Ich glaube, ich verstehe, woher dieses Argument kommt. Schlussendlich ist Spider-Man ein AAA-Produkt eines der größten Publisher, den wir in der Industrie haben.
Ja.
Und das zeigt sich auch.
Ja.
Das ist für mich aber in keinem Fall ein Negativpunkt.
Nö, das finde ich auch völlig legitim.
Ja, ich denke, wer erwartet hat, ein Indie-Spiel zu sehen, das irgendwelche quirky Charaktere hat oder ein Dialogsystem oder was weiß ich, hat wohl die falschen Erwartungen an das Spiel gehabt.
Ja.
Spider-Man als Spiel ist wirklich ein Äquivalent zu dem Spider-Man, den wir heute auf den Kinoleinwänden zu sehen bekommen.
Mhm.
Und ich als Konsument kann mit dem sehr gut leben, denn ja, ich habe einfach Spaß gehabt mit dem Spiel und werde auch mit Freude wieder zurückkehren. Sei es, um noch ein paar Collectibles zu machen, Nebenaufgaben zu lösen oder einfach nur durch die Stadt zu schwingen.
Besonders im Lichte von quasi Beta-Releases, muss man ja schon fast sagen, finde ich es doch erfrischend, dass ein Spiel jetzt zum Launch-Tag einfach rund rauskommt. Heute, wenn du ein Spiel vorbestellst, gerade von bestimmten Publishern, ja, dann musst du einfach damit rechnen, dass Woche 1 bis 3 noch der inoffizielle Beta-Test für Vorbesteller stattfinden wird. Und das muss dann wirklich kritisiert werden, weil das finde ich eine Sauerei. Das ist eine Entwicklung, die so eigentlich nicht sein dürfte. Und gerade dann finde ich es doch umso löblicher, wenn ein Spiel mal wieder so durchdacht, gepolished und rund erscheint, wie wir es eigentlich doch erwarten würden. Ja, mit unseren Schlussworten würde ich doch jetzt hier langsam den Deckel drauf machen auf den 81. Game Talk. Hier hinten raus seien die Shownotes noch schnell erwähnt. gametalk.fm/spider-man oder direkt schon bei dir im Podcatcher. Und natürlich darfst du so oder so gerne vorbeischauen bei gametalk.fm. Da gibt's mehr Podcasts, mehr Infos und so weiter. Links zu Social Media. Wer uns, / mir, da folgt, der ist im Vorteil. Ihr kennt das. Dann natürlich ein ganz spezielles Dankeschön an dich, Fabrice, dass du nach so langer Zeit hier mal wieder vorbeigeschaut hast. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, über etwas zu reden, das mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Einsicht in das Spiel auch bringen und auch meine Freude vermitteln.
Ich glaube, das haben wir geschafft. So viel dürfen wir uns doch schon selber auf die Schulter klopfen. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir als Zuhörer, Zuhörerin da draußen fürs Zuhören. Hat mich wieder mal sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Würde mich noch mehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder einschalten wirst. Am einfachsten schaffst du das, wenn du auf der Webseite oder im Podcatcher deiner Wahl mal schnell den Abo-Button klickst. Dann bekommst du nämlich jede Episode automatisch kostenlos auf dein Device. Dann verabschiede ich mich hier. Ich wünsche dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar, eigentlich sogar hoffentlich mit Marvel's Spider-Man. Tschüss!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.